der Hertha-Podcast.
Ahohe, ihr Lieben.
Ahohe.
Hier sitzen der André und der Tom. Wir haben uns letztes Mal getroffen nach der Saison und haben, ich würde schon sagen, unserem Unmut auch kundgetan. Jetzt ist einiges passiert. An einigen Stellen ist mehr passiert, an einigen Stellen weniger. Wir haben heute jetzt Dienstag, den 4. August und in 3 Tagen haben wir das Eröffnungsspiel in Bochum. Und wir wollen darüber sprechen, was die Ausgangslage jetzt von uns ist, wie unsere Meinung dazu ist, wie wir die Phase während der ganzen WM fanden, wo ja bei Hertha auch einiges passiert und erwartet wurde, was passieren sollte.
Na,
und
die größte Transformation im deutschen Fußball.
Darüber wollen wir jetzt heute sprechen, aus unserer Sicht, aus den verschiedenen Perspektiven, mit den verschiedenen Abteilungen, sage ich mal. Und auch eine kleine Prognose natürlich abgeben, auch wenn einem das natürlich zu dem Zeitpunkt unfassbar schwer fällt. Und wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid.
Also ich kann sagen, Prognose abgeben zum Schluss. Meine Prognose vom letzten Jahr, von der letzten Saisonvorschau-Folge. Damals mit Andi und mit Juri. Da war ich ja total positiv und bester Kader. Alle Experten deutschlandweit im Fußball haben alle gesagt, Hertha hat ein Aufstiegsteam und eigentlich gefühlt irgendwie auch nur, zu wann sind wir denn eigentlich aufgestiegen so. Ja? Und ich habe da auch mit gesungen in dem Lied und ja, wir sind hart auf dem Boden der Realität gelandet, würde ich sagen. Und ich frage mich eigentlich, wo steht Hertha BSC als Verein gerade wirklich? Also nicht nur in dieser Saison, nicht nur jetzt Anfang, sondern wo stehen wir allgemein?
Und da kann man ja einfach sagen, eigentlich mit den Worten unseres Präsidenten, wir sind nach 3 Jahren in der zweiten Liga, wir sind jetzt im 4. Jahr in der zweiten Liga, sind wir leider ein mittelklassiger Zweitligist geworden. Eigentlich auch genau etwas, womit man rechnen konnte. Es gibt ja einige, insbesondere haben wir beide das ja auch immer gesagt, du musst so schnell wie möglich wieder aufsteigen, sonst kann dir ein gleiches Schicksal dich erlangen wie beispielsweise Clubs wie Nürnberg. Das dauert dann eine Weile länger oder Hannover.
Oder Kaiserslautern über Jahre auch in Liga 3 oder TSV 1860 München.
Das wären die ganz negativen Beispiele, so, wenn du es eben nicht schaffst. So.
Ja, aber wir sind ja gerade eigentlich genau auf diesem Weg. Also wir lassen uns kurz die Saison von letztes Jahr analysieren, aber ohne in jetzt Spieltage und so weiter zu gehen, ja, sondern über Verantwortung reden, über was bleibt in den nächsten Jahren hängen von dem letzten Jahr oder den letzten 3 Jahren auch?
Also von den letzten 3 Jahren, so würde ich das beschreiben, haben wir es in vielerlei Hinsicht verpasst, entweder ein Fundament wenigstens zu legen, was ja so der Mindestanspruch gewesen wäre, wenn man gesagt hätte, diese 3 Jahre gelten als Übergang oder als neue erste Entwicklungsstufe, worauf man dann aufbauen kann als Fundament. Das haben wir aus meiner Sicht verpasst. Wir machen natürlich nicht mehr solche großen, jetzt ganz übertrieben gesagt, Verluste wie in der schlimmsten Saison, wo es fast 100 Millionen minus war. Ja, finanziell.
Das ist das eine, Geld. Und das andere ist, wie entwickeln wir uns als Mannschaft, als Verein?
Ja, da komme ich ja gleich zu, ne? Also aus meiner Sicht. Also wir haben diese finanzielle Situation, wo wir viel davon, also ich glaube, das Wort konsolidieren ist eins der meistgebrauchten Wörter von allen Verantwortlichen gewesen. Jetzt muss ich Stand jetzt sagen, haben wir denn so wirklich konsolidiert? Wir haben nicht noch neue Schulden obendrauf gepackt, aber wir haben jedes Jahr mehr als 2-stellige Transferüberschüsse erzielt und sind ja trotzdem jetzt finanziell in der Lage, dass wir das immer noch benötigen, um weiter uns finanzieren zu können. Also kann man noch nicht, die Schulden sind auch nicht getilgt, wir haben etwas umgeschuldet, aber also so wirklich verbessert hat es sich nicht. Und wenn wir zum sportlichen Bereich kommen.
Lass mal ganz kurz nochmal auf dem finanziellen Kurs bleiben. Wenn du überlegst, dass wir vor, wie lange ist das her, wo wir 500 Millionen ausgegeben haben?
Ich weiß es auch nicht mehr genau, sieben Jahre oder so.
Wo wir 500 Millionen verbrannt haben. Und es gibt bis heute keinen, wo eine Verantwortung da ist, oder auch ein Learning, einfach nur ein Learning.
Das Learning wäre ja schon mal das Entscheidende gewesen.
Wir letztes Jahr einen der teuersten Zweitligakader ever hatten und auch wieder grandios ins Nichts gegangen sind. Also ich bin da so hart, weil ich war am letzten Spieltag 6-1 in Bielefeld dabei. Und das war einfach ein totes Team sozusagen. Da war nichts. Ja. Und wenn du dir die ganze Saison anguckst, über letztes Jahr, und da war sehr viel Geld, wir waren ja beim Geld und bei Finanzen, da war auch sehr viel Geld drin. Und wir lernen nicht daraus. Und das ist für mich so das Unfassbare eigentlich.
Und deswegen ja dann auch die Überleitung zum Sport. Also wir haben es mit dem vielen Geld, und da braucht jetzt auch niemand sagen, wir hatten es finanziell schwerer. Wir waren immer unter den Top 3 Minimum. Das hat ja sogar unser Geschäftsführer Ralf Huschen gesagt.
Finanziell.
Finanziell.
Ja.
Finanziell. Haben das halt sportlich.
Huschen hatte gesagt letztes Jahr, das muss sich auch widerspiegeln in der Leistung, oder?
Richtig. Er hat ja eigentlich da in dem Sinne auch Druck aufgebaut. Also wir haben jetzt wieder ein Top 3 Budget mindestens. Weiß ja nicht mal, ob das vielleicht sogar noch mehr war. Und es hat sich eben nicht widergespiegelt. Und sportlich ist die Situation eben so, dass wir nach 3 Jahren diese Budgets, die wir uns eigentlich nur finanzieren konnten aus diesen Transferüberschüssen, muss man ja ehrlicherweise sagen, aus jungen Spielern, ja, wie beispielsweise in Ibo Masa, dass das jetzt auch nicht mehr ausreicht, um solch ein großes Budget zur Verfügung zu stellen, und dementsprechend jetzt auch der harte Cut, ne, und dass wir uns auch von Spielern trennen, die wir vorher eben häufig noch teuer verlängert haben. Da sind wir jetzt sportlich gelandet.
Harter Cut, sagst du. Aber es wird uns ja eher schon wieder verkauft wie, hey, jetzt der beste Transfer ist immer der
interne Transfer.
Ja. Und das geht ja jetzt alles. Also es wird, worauf ich hinaus will, ist so ein bisschen das Langzeitgedächtnis, dass wir mal ein auch auf Leistung organisieren, nicht unglaublich hohe Erwartungen, sondern messbare Leistungen. Wie kommen wir dahin, dass wir das hinkriegen? Weil ich sehe jetzt auch schon wieder, dass wir, egal, da kommen
wir nachher. Lass uns noch mal kurz hierbleiben, also bei der letzten Saison. Wir können, glaube ich, faktisch festhalten, dass wir weder die Finanzziele erfüllt haben, also aus der Sicht, dass man sagt, wir hatten Probleme bei der Lizenzierung. Dementsprechend wurden ja irgendwo wieder Budgets nicht eingehalten. Weil wenn ich plane ja nicht so, dass ich meine Ziele nicht erreichen kann. Wir hatten etliches an Mehreinnahmen. Das heißt, da wurde schon mal das Ziel nicht erreicht.
Ist da der Huschen der Verantwortliche? Oder ist da, wer das also Geld ausgibt?
In der Endkonsequenz ist natürlich Huschen der Verantwortliche, weil er gibt die Budgets und er muss natürlich auch gucken, dass diese Budgets eingehalten werden.
Insbesondere halte eigentlich viel von Huschen, was ich mitkriege, was ich höre und wie.
Ich auch, so. Aber das muss man ja festhalten. Also genau. Wir haben geplant, wir hatten Mehreinnahmen durch Pokal, die sind nicht geplant. Wir hatten Mehreinnahmen durch etliche Spieler, wo wir damals Weiterverkaufsbeteiligung hatten. Das sind Mehreinnahmen. Den Rest kann man ja eigentlich, würde ich sagen, ganz gut planen, was man so an Ausgaben hat. Aber die haben wir offensichtlich nicht eingehalten. Also wir haben wieder eine Finanzspritze bekommen, um die Lizenz überhaupt zu bekommen. Wissen wir jetzt nicht genau, wie die gelaufen ist und woher die kommt. Wahrscheinlich ACAP, aber die ist gekommen. Dementsprechend haben wir da unsere Ziele nicht erfüllt. Und wir haben auch unser Ziel natürlich nicht erfüllt, wenn man dieses Budget zur Verfügung hat und das ja sogar noch überschießt. Dann würde man ja mindestens als sportliches Resultat Top 3 erwarten. Oder zumindest mal, also wenn wir uns Hannover zum Beispiel angeguckt haben, sind ja auch gescheitert. Aber ich würde das schon differenzieren, das Scheitern von Hannover mit unserem Scheitern.
Ja.
Wo es wirklich dann fußballerisch möglich gewesen wäre, aufzusteigen.
Und es war letzter Spieltag. Und
viele Elfmeter verschossen, Chancen vergeben und so weiter. Bei uns war es eigentlich, knapp war es nicht.
Nee, war über die ganze Saison hinweg war es immer zu wenig. Und dann hatten wir kurz vor Schluss, 6 Spieltage vor Schluss, ja nochmal die Chance irgendwie, ja. Weil auf einmal rechnerisch klar war, die unten spielen gegeneinander, die oben spielen gegeneinander, wir spielen gegen Teams von unten und so weiter. Und wir könnten da oben ran. Und auch da war es mir zu wenig. Jetzt wollen wir die Chance beim Schopf verpacken. Und jetzt, da war einfach psychologisch gar nichts. Kommen wir aber auch später wieder zu.
Wo wir ja hin wollten, ist ja, was war jetzt die Konsequenz aus dessen? Also wir haben ja jetzt sozusagen, es ist ja nicht nur das letzte Jahr, sondern wir haben ja über 3 Jahre eigentlich dasselbe gemacht. Wir haben die Ziele finanzieller Natur als auch sportlicher Natur, und das ist ja auch miteinander verwoben, nicht erreicht. Dennoch,
sportlicher Natur, Verantwortung Benny Weber.
Benny Weber und auch jeweils dann Trainerteam, würde ich schon sagen, in Kombination, muss man dann immer differenzieren, wer hat dann mehr Verantwortung, war der Kader zu schlecht, war der
Spielstil also wenn ich, zu wenn schlecht. Wenn ich dir in der Saison ein paar Mal bei deinen Streams zugeschaut habe, war es ja oft, du hast es versucht zu erklären, woran es taktisch beziehungsweise
aus deiner Sicht,
aber ich fand, du machst das immer sehr, versuchst das immer neutral beziehungsweise nachvollziehbar zu machen, sodass es anhand von Fakten zu belegen ist. Wenn ich mir das anhöre, und dann mir die Spiele angucke, sehe ich einfach, da hat sich gar nichts entwickelt. Gar nichts. Die ganze Saison über nicht.
Du musst dich ja jetzt fragen, also was war das Ziel, auch wenn wir jetzt mal von der letzten Saison weggehen, sondern von 3 Jahren. Oberstes Ziel war natürlich, möglichst schnell wieder aufzusteigen und nebenbei die Finanzen in den Griff zu bekommen, was ja auch ein bisschen miteinander einhergeht. Das haben wir jetzt beides nicht erreicht. Aber wenn man dann vielleicht in die Ursachen geht,
naja, wir sind noch nicht komplett untergegangen und das ist schon mal ein Teil dessen erreicht, dass wir, weil das war teilweise, glaube ich, schon ziemlich enge, wenn ich
finanziell,
das richtig
ja,
weiß.
Das so, meinst du, ja.
Genau, finanziell und wir sind so auf dem Wege, aber irgendwie wissen wir auch nicht, wohin. Und
ja, Ralf Fuschen hat es eben, wie gesagt, hinbekommen, dass wir schwarze Zahlen schreiben, aber natürlich mit diesen Überschüssen, die kannst du jetzt auch nicht jedes Jahr planen. Du hast halt nicht jedes Jahr einen Maser oder ein Eichhorn oder was ist, wenn Maser auf einmal einen Kreuzbandriss hat im Sommer oder was weiß ich. So, aber da haben wir gesundet im Vergleich zu vorher, das war ja wahnwitzig.
So,
aber es ist trotzdem ja noch nicht so, dass es ist ja trotzdem so, dass es jedes Jahr weniger Mittel gibt, alleine durch unser Perform. Und da ist jetzt eben die Frage, wenn wir diese beiden Teile nehmen, sportlicher Bereich und finanzieller Natur, findest du denn oder was würdest du sagen, ist das Fundament, was wir fußballerisch gebaut haben? Also siehst du in den 3 Jahren roten Faden, wo wir den Fußball hinentwickeln wollen? Stehen wir für irgendeine Art von Fußball? Jetzt wollen wir ja wieder einen anderen Fußball spielen. Oder fangen wir wieder von vorne jetzt an?
Also ich liebe Fragen, die man nicht beantworten kann, beziehungsweise die man nur letztlich mit Nein beantworten kann. Es gibt keine Weiterentwicklung. Also ja, okay, wir haben Jugendspieler teuer verkauft. Maser, Eichhorn, ja. Das ist was uns die letzten 3 Jahre kontinuierlich ein Stück weit begleitet hat. Aber das waren halt auch Sachen, die konntest du nicht verhindern. Also wie wolltest du denn ein Eichhorn nicht spielen lassen? So, das ging nicht an der Maser. So, ich erinnere daran, dass wir Maser zum Heulen gebracht haben, weil er nicht genug zurückgearbeitet hat. Ja, so. An der Stelle dem Eichhorn, dem Kenneth, gute Besserung,
ja.
Dass du schnell wieder auf die Beine kommst. Und ich gönne ihm das, dass er Erfolg hat, genauso wie die Maser. Aber das ist so das Einzige, wo ich denke, da haben wir in den letzten Jahren Kontinuität drin gehabt. Ansonsten, ich sehe halt nicht, worauf wir vom letzten Jahr zu diesem Jahr aufbauen. Auf Winkler und die Flügelzange oder auf die Innenverteidigung, dass wir jetzt sagen, Gächter und Dardai sind die Innenverteidiger der Zukunft. Sehe ich nicht. Dafür war einfach die Abwehr zum Beispiel im letzten Jahr einfach das Problemfeld eigentlich auch ein Stück weit. Ja. Ich sehe jetzt nicht im Mittelfeld, dass wir, also die Spieler, auf die wir bauen könnten oder so weiter, wo ich die bauen möchte, sind ja nicht mehr da. Also Eichhorn und Maser. Ja. Also bauen wir jetzt auf neue. Ich hoffe, aber das war nicht die Frage.
Frage war eigentlich so, fangen wir jetzt wieder von vorne an nach 3 Jahren?
Wir fangen auch mit einem ganz anderen Konzept an. Und da, also, dass wir jetzt ja Spieler, die wo wir vorher dachten, dass sie das tragen und dass sie das ins Ziel tragen, die sind jetzt alle weg.
Aber mal unabhängig von den Personalien, welche Trainer da waren, welche Spieler da waren, die Strategie, die wir nach dem Abstieg eigentlich spätestens hätten implementieren wollen, die wurde ja eigentlich mehrfach hin und her gerüttelt.
Lass uns mal ganz schnell die Trainerabfolge machen. Mhm. Also zweite Liga war erste, zweite Liga war Dardai, oder?
War Dardai.
So, dann Leitl, Fiel und dann jetzt Leitl. Und wenn ich mir die drei angucke, also gab es mit Fiel vielleicht so einen kleinen Ausschlag ins Spielerische,
ja.
Was wir aber nicht mit der Mannschaft, also nicht mit dem Spielermaterial konnten oder der Trainer nicht rüberbringen konnte. Und jetzt eher zurück zu so einer Art Dardai-Fußball. Ja. Also, ja. Und wobei ja jetzt ja diese Saison anders spielen soll.
Richtig.
Und
Also fangen wir wieder von vorne an, würden wir sagen. Ne? Also, was ich grundsätzlich für richtig empfinde, ich frag mich halt als Fan einfach nur Folgendes. Warum jetzt erst. Also ich hatte ja das Gefühl, dass uns das so kommuniziert wurde, dass nach dem Abstieg jetzt so gearbeitet wird.
Ich glaube, dass du dich auch in 2 Jahren fragst, warum erst jetzt? Weil es sich auch jetzt sehe ich wieder, dass wir nur hören, dass ich jetzt, also der Berliner Weg ist ja jetzt nur geboren, habe ich ganz am Anfang schon mal gesagt, weil wir keinen anderen Weg gerade machen können. Ja. So, aber es ist halt nicht, wenn, weißt du, wenn die mir jetzt sagen würden, ey, wir setzen auf junge Spieler und wir haben einen neuen Trainer, der steht hinter dieser Philosophie, junge Spieler und so weiter. Dann weißt du, dann könnte ich sogar damit leben, dass man sagt, oh, Mittelmaßsaison in der zweiten Liga, ey, ich habe gar nicht so einen großen Anspruch. Aber ich erwarte, dass wir uns entwickeln, dass es irgendwie weitergeht. Und da sehe ich nichts, weil wenn man dann an Leitl festhält, also ich hoffe, ich lag letztes Jahr falsch in meiner Prognose Aufstieg. Ich hoffe, ich liege jetzt dieses Jahr falsch mit der Prognose, dass wir nach 4, 6 Spielen und die ersten 6 Spiele haben wir 4 Auswärtsspiele, dass der Leitl da schon unter Beschuss sein wird oder unter Beschuss sein müsste.
Also er geht natürlich angeschossen in die Saison. Es gibt wahrscheinlich kaum einen Trainer in der zweiten Liga, der, wenn er nicht performt, so schnell unter Feuer sein würde. Jetzt muss man aber noch
mal gucken. Ich glaube eben nicht so richtig, weil dann heißt es wieder, ach, das sind ja 4 Auswärtsspiele gewesen.
Müsste.
Ja, das waren ja 4 Auswärtsspiele und ja, der Kader ist ja auch nicht so stark und er gibt nicht so viel mehr her. Und dann werden wir alle das hören.
Also nochmal zurück. Wir waren ja da, was war? Und was war die Konsequenz daraus? Die Konsequenz war, ehrlicherweise, dass wir Qualität an Spielern abgeben und dass wir aber mit den Verantwortlichen grundlegend erstmal weitermachen. Ob das das Trainerteam ist und auch der Sportdirektor Benny Weber.
Und das finde ich ja an sich in einem Fußballverein total toll und romantisch und schön. Und keine Ahnung, wenn wir wie Freiburg, Werder Bremen und so weiter 10 Jahre an Trainern festhalten und so weiter. Aber es muss ja halt auch irgendwie passen und ein Konzept dahinter geben. Und das muss auch irgendwie matchen.
Die Frage, die man sich halt stellt, ist, warum sollten diese handelnden Personen, also in Form von Benny Weber, der macht das jetzt 3,5 Jahre, in Form von Leite hat man ja neben den Hertha-Problematiken auch noch die Hannover-Problematiken in der gleichen Liga, die ja ähnliche waren teilweise. Die Frage ist, warum sollten...
Die haben ihn ja zur Winterpause damals entlassen, obwohl sie auf Platz 4 standen,
glaube ich. Nach 0-0 gegen uns, ja.
Genau.
Deswegen ist so ein bisschen die Frage, wie kommt man zu dieser Erkenntnis, dass diese Personalien es jetzt anders machen können, weil sie hatten ja genug Gelegenheiten,
die Frage,
das anders zu machen.
Also willst du von mir wissen?
Nee, ich meine jetzt allgemein.
Allgemein.
Ne? Diese Frage muss man sich halt stellen. Okay, wir sind zu der Erkenntnis gekommen, dass wir es so machen. Wir halten an denen fest. Wie du gesagt hast, kann man ja an sich für gut befinden. Aber dazu kommt noch, das würde ich positiv anmerken, dass wir zum einen einen Huber dazugeholt haben. Also wir haben ja offensichtlich erkannt, dass wir nicht richtig gearbeitet haben in der Kaderplanung. Also haben wir jemanden dazugeholt. Wir haben einen Co-Trainer dazugeholt, von dem ich jetzt mich mehr mit beschäftigt habe, den ich sehr interessant finde, weil er eigentlich das komplette Gegenteil eines Leite-Mijatovic-Trainerteams ist und der ersetzt jetzt Patrick Ebert, weil er steht für offensives Spiel, für sehr, sehr moderne Ansätze, für Jugendspielerintegration.
Und auch für Standards.
Genau, ja. Also das Er wird sozusagen als zu progressiv teilweise dargestellt, um Cheftrainer sein zu können und hat zu wenig von dem Konservativen, was wir auf der anderen Seite vielleicht ein bisschen zu viel haben. Also das könnte Synergieeffekte geben, finde ich, ne? Sowohl bei Huber als auch bei Schumacher. Und wir haben ja auch noch einen wichtigen Punkt,
ganz,
den ich positiv
ganz
finde, einen noch.
Ja.
Den dritten ist die medizinische Abteilung.
Also da muss ich sagen, ist wirklich... was ich mitgekriegt habe, viel Gutes passiert.
Ja.
Ich habe einen ganz guten Draht dahin und das, was ich da mitkriege. Aber da muss man auch sagen, ist der Görlich ja, das ist ja sein
Paradegebiet.
Ja, so und das und da kriege ich mit, dass es gut ist.
Aber da will ich sagen, diese drei Dinge, das waren ja, wir haben ja etliche Problemfelder und das sind drei Dinge, die zumindest erkannt wurden, weil jetzt mal ehrlich gesagt medizinische Problematiken, Ausfallzeiten, wie oft Spieler
die
ausfallen.
Die ja jetzt schon besser sein sollen, oder?
Ja, ich weiß nicht, ob man das so früh messen sollte, so, ob man lieber eine Saison abwartet.
Gelesen,
ja, ist besser, aber kann ja auch während der Saison wieder schlechter werden. Also warten wir mal ab. Aber das sind ja Thematiken, die hätte man doch seit 6, 7 Jahren eigentlich anpacken müssen. Aber ist ja egal, wir machen es jetzt.
Wir machen
das
es jetzt.
Das ist das Positive daran.
Zu dem Co-Trainer, der jetzt neu ist, genau so eine Art Trainer möchte ich aber gerne haben und sehen und mitkriegen. Also ich brauche keine großen Namen, ich brauche keine, die vorher mal hier im Verein selber da und da gespielt haben und so weiter und vor allen Dingen die über Vitamin B dann zu uns kommen oder so, sondern ich möchte Leute haben, die durch Qualität beziehungsweise durch das, was sie gelernt haben, durch das, wie sie sich weiterbilden, durch das, wie sie Fußball identifizieren und sprechen. Und davon möchte ich mehr bei uns haben. Und nicht, weil sie mal bei Hertha gespielt haben oder, ja, also bei aller Liebe Patrick Ebert, Held der Kurve, ja, aber als Standardtrainer, ich weiß nicht.
So. Ja, man muss ja offensichtlich sagen, dass de facto wir uns in den Standards nicht verbessert haben und zu den schlechtesten Teams gehörten. Auch faktisch, auch statistisch, und da gibt es mehr Statistiken als nur die erzielten Tore da draus. Ja, da kann man sich auch angucken, wie, in welche Räume kommen die Standards, wie gefährlich
was
sind die.
Was sozusagen nach dem Standard auch passiert.
Genau, was
also
danach
ein, zwei
passiert,
Situationen.
Wie effektiv sind die, da kannst du ja dann ablesen zum Beispiel. Fehlen dir einfach die Schützen, fehlen dir die Abnehmer, und das ist auch Teil der Wahrheit, dass das auch in der Kaderplanung gefehlt hat, Abnehmer für Standards. Aber
das sind aber... Das sind, also Standard, das muss Standard in den Standards sein.
Natürlich.
So, weißt du, das ist ein Teil, ich glaube, irgendwo hat man ein Drittel des Spiels.
Ja, gerade in der zweiten Liga und gerade bei der Spielweise, die wir hatten, das hat ja Leite jetzt auch richtigerweise gesagt, wenn du dich schwer tust, weil viele Mannschaften erstmal die Null stehen haben wollen und du keine Chancen dir erspielen kannst, dann ist es umso wichtiger, nach Standards gut zu sein. Darmstadt hat letztes Jahr, glaube ich, 14 Tore nach Ecken erzielt. Also wenn man die mal auf unser Level bringt mit 3 Toren, dann landen die wahrscheinlich auf Platz 9 oder 10. Ne? Also da sieht man, was das für einen Unterschied macht. Aber ich will damit sagen, wir haben ja jetzt sehr viel Negatives erstmal zu Beginn gesagt. Das sind ja erstmal Sachen, die ich positiv finde, weil offensichtlich ja schon erkannt wurde, was nicht richtig läuft und dass man da eingreift. Ich hätte einen radikalen Cut für besser gehalten, auch unter dem Aspekt, wir reden ja oft darüber, wir sind jetzt ein mittelklassiger Zweitligist. Ja,
mit Tendenz nach unten.
Ja, und wir konkurrieren mit anderen Zweitligisten, die teilweise eben von der Vereinsgröße deutlich kleiner sind und dementsprechend auch weniger Aufwand haben. Aber ist es dann richtig, bei diesem Personal, dieser Personaldecke, die wir insgesamt haben, und ich rede da jetzt nicht vom Sport, sondern alles, was bei so einem Traditionsverein da dranhängt, wie so eine KGAA, ist es dann richtig, wenn Leute nicht performen, den noch jemanden an die Seite zu stellen? Jetzt kann man sagen, es wäre teurer, jemanden zu entlassen. Aber
haben wir ja schon ein paar Mal gemacht. Also Reutershagen kam ja dann auch irgendwie.
Dann sind wir gegangen.
Wieder gegangen. Und.
Ja, ist es dann nicht besser, einen klaren Cut zu machen? Klar, musst du dann erstmal eine Abfindung oder so bezahlen. Aber jetzt hast du ja auch mehr Kosten, weil du noch jemanden dazu holst. Ne? Also
das, naja, du hast auch deutlich mehr Kosten, weil wir halt dann nicht aufsteigen. Also ich hätte wahrscheinlich aus Fansicht, keine Ahnung, aus sehr naher Fansicht, hätte ich spätestens nach dem Spiel in Paderborn letztes Jahr, nach dem 2-5 auswärts, hätte ich versucht, nochmal was zu bewegen.
Ich nach dem Spieltag, aber ja.
Ja, okay, aber spätestens da. Ja? Also zur Winterpause, ja. Aber spätestens dann hätte ich, also wenn der Trainer dann sagt, die Tür ist abgeschlossen und von innen verriegelt, dann weiß ich auch nicht mehr, was der Mannschaft den Rest der Saison sagen soll. Also, ja.
Es ist natürlich immer ein Unterschied, was extern und intern kommuniziert wird, aber trotzdem, ich verstehe absolut, was du meinst. Der Auftritt an sich.
Ich verstehe, intern ist es vielleicht Druck rausnehmen und der Mannschaft vielleicht auch ganz anders, mit Sicherheit ganz andere Kniffe mit an die Hand zu geben. Aber Fakt ist, das, was hinten bei rauskam, am Ende kackt die Ente und das ist...
Das war ja noch schlechter.
Was hat er denn der Mannschaft dann gesagt?
Ja, offensichtlich also, nichts Richtiges, weil da hätte ja man zeigen können, wie viel Moral man
also
hat.
Also von daher, ja, das, was ich da gesehen habe, Paderborn, Regenspiel, wir saßen mit einem Paderborn-Fan, haben da mussten raus zum Rauchen gehen, rausgegangen, haben wir geredet, da hat gesagt, wie schlecht die eigentlich gerade sind und so weiter. Und wir, ach nein, wir können auch, kennst du Hertha noch nicht. So, und dann haben wir da 2-5 verloren. Und spätestens da hätte ich die Reißleine gezogen und wir verlieren ja nicht nur Geld, weil wir jetzt nicht konkret nicht aufgestiegen sind, sondern auch, wir können Spieler nicht teurer verkaufen. In den letzten Jahren über Maser, über
Eichhorn, Chuck, ja,
wahrscheinlich ein Ernst und so weiter, die hätten alle mehr Ablöse generieren können, hätten wir oben in der Bundesliga gespielt, hätten wir den Aufstieg geschafft, dann wären sie vielleicht sogar bei uns geblieben. Ja, aber wenn sie trotzdem gegangen wären, hätten wir es zweifache, vielleicht dreifache dafür gekriegt. Ja? Und so haben wir jetzt aber einige Spieler verkauft die Saison.
Ich würde da gerne nochmal ein Zitat reinbringen. Weil wir ja jetzt festgehalten haben, da brauchen wir jetzt auch nicht mehr drüber diskutieren. Wir supporten das natürlich jetzt auch als Fans, aber haben
Supporten tun wir es immer. Ja, genau.
Aber man hat halt Bauchschmerzen.
Bauchschmerzen, man muss es doch auch nennen dürfen. Wenn du 17 Auswärtsspiele seit Jahren mitfährst und dir immer wieder das angucken musst.
Absolut.
Und dann benennst du das. Also ich habe ja auch immer das Gefühl, die Hertha-Fans sind so geblitzdings. So, ja, die kriegen einmal so Man in Black mäßig, dann irgendwie.
Ach, jetzt wird alles.
Und dann fahren sie hin, weil jetzt wird alles gut. Ja, so. Und dann sagst du noch zweimal Dadai, Dadai und dann ist schon wieder, ja, du wolltest
ein. Ich wollte noch ein Zitat von Görlich mit reinbringen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, welches es war. Es gibt ja so viele Zitate von ihm.
Also mir ist brutale Lust auf Leistung.
Nee, jetzt fällt es mir wieder ein, weil es geht ja darum, also ich wollte einleiten und sagen, okay, das wären jetzt nicht die Entscheidungen, die ich aus meiner Fansicht getroffen hätte, an denen festzuhalten. Da war ja ein großer Punkt, wo er gesagt hat, psychologische Sicherheit ist ganz wichtig, falls du dich daran noch erinnerst. Psychologische Sicherheit hat, meinte er so in dem Sinne, er hat ja sehr früh diese Garantie für Leite gegeben und dann wurde es ja noch schlechter. Ne? Und er sagt, ey, ich halte an meinen Worten fest und psychologische Sicherheit und so weiter. Aber da wollte ich nur noch mal drauf hinaus, psychologische Sicherheit hat er recht. Grundsätzlich, ne, ist auch wichtig für Konfidenz im Fußball und so weiter und für alle, für jeder, der angestellt ist, möchte natürlich eine gewisse psychologische Sicherheit. Aber es ist ein schmaler Grat von psychologischer Sicherheit zu Leistungskultur. Weil irgendwann kann ich keine psychologische Sicherheit mehr geben, wenn die Leistungen einfach nicht kommen. Sag ich so.
Ich habe ja ein bisschen Kontakt gehabt mit Herrn Görlich und persönlich muss ich da schon eine Lanze für ihn brechen. Der steht hinter seinen Mitarbeitern. Das kriege ich mit.
Das ist ja auch wichtig.
Und der stärkt in den Rücken. Und es gibt Sachen, wo ich vielleicht Kritik äußern würde. Hier an dem Punkt erstmal ankommen, erstmal den Laden checken und dann den Leuten den Rücken stärken. Absolut richtig. Und dann muss man aber auch irgendwann den nächsten Schritt.
Jetzt spätestens. Wir kommen jetzt zum Kader, weil wir haben jetzt, das finde ich ja auch richtig, und nochmal. Das hätte vor 3 Jahren passieren müssen. Wir haben jetzt offensichtlich definiert, ohne das ganz klar zu machen. Wir haben immer wieder gerne diese Niederlage gegen Kiel genommen, weil wir da wirklich guten Fußball gespielt haben, auch wenn wir verloren haben. Und gesagt, das ist eigentlich der Fußball, für den Hertha stehen will. Mhm. Das haben wir aber letztes Jahr vielleicht 2, 3 Spiele gesehen. Ansonsten haben wir immer anders agiert. So, das ist die Ausgangslage.
So, genau, und dann Fußball hast du so Spiele wie gegen Kaiserslautern, wo wir auf einmal so 6-1 Bäm, ja, und davon zerrst du denn, aber letztlich muss man ja auch sagen, diese 6 Siege in Serie waren grandios als Serie, aber sie waren nicht gut
inhaltlich
gespielt.
Also inhaltlich, deswegen hat man sich ja auch auf dieses Kiel-Spiel, sage ich mal, konzentriert, weil das war inhaltlich besser. Du wirst, und das habe ich ja damals in der Siegesserie immer gesagt, mit der Art und Weise von Fußball immer wieder vielleicht einen Lauf haben, aber du wirst nicht konstant sein, weil das zu sehr auf den Gegner ankommt, wie der eben agiert, ja, und wie der Spielverlauf ist. Wir haben ja immer gesagt, Momentum und Spielverlauf und so. Und deswegen ist diese Kiel-Spielweise, glaube ich, auch langfristig erfolgsversprechender. Wir wollen jetzt was anderes machen, das finde ich erstmal grundlegend gut. Das heißt, wir wollen deutlich höher pressen, wir wollen nicht nur Ballbesitz haben, aber in deutlich mehr Ballbesitzphasen deutlich mehr agieren. Jetzt kommen wir zum Kader. Es war aber auch klar, dass der Kader ja grundsätzlich eigentlich weniger Qualität haben wird dieses Jahr. Wurde vorher auch kommuniziert. Ich glaube, da ist auch jeder erstmal, das kann jeder Fan ja nachvollziehen nach den 3 Jahren finanzieller Natur. Das heißt, was hat Görlich dann gemacht? Er hat gesagt, es kommt nicht darauf an, dass der Kader die besten Individualisten hat, sondern wir müssen die besseren Profile für den Fußball finden, die zu dem Fußball passen, den wir spielen wollen. Und das war die Ausgangslage für die Transferphase, mit der man ja erstmal mitgehen kann, oder? Weil wir haben jetzt Elversberg und Paderborn gesehen.
Hört sich erstmal fachlich an, hört sich erstmal richtig an. Also das ist was, wo du nicht Nein sagen kannst. Das ist sowas, wo alle sagen, ja.
Ja, weil auch eben ja genug
Vereine. Aber lass uns mal bei dem Profil denn bleiben. Also jetzt haben wir in der Innenverteidigung nichts geändert, oder?
Wir haben eigentlich die gesamte Abwehrreihe nicht geändert.
Ja. Gesamte Abwehrreihe. Und mein großes Problem irgendwie Innenverteidigung für mich. Ja, weil
ich würde schon die ganze Abwehrreihe nehmen, weil es täuscht ein bisschen. Wir hatten, glaube ich, die Saison mit den wenigsten Gegentoren. Wir haben aber unfassbar viele Chancen zugelassen. Und es war ein Mix aus, Tjaak Ernst hat irgendwie mindestens 10 Tore verhindert, die überdurchschnittlich waren, die man nicht im Durchschnitt halt verhindert. Und die Gegner haben gegen uns, das ist statistisch nachweisbar, im Verhältnis zu den anderen Spielen unendlich viele Chancen vergeben. So, auch qualitative Chancen. Nicht nur Abschlüsse, sondern qualitative Chancen. Das heißt, da täuscht so ein bisschen diese Anzahl der Gegentore darüber hinweg, dass das schon eine Schwachstelle war. Ja. Und deswegen hätte ich auch vermutet, weil man kriegt ja für die auch noch ein gewisses Geld. Und ich sage auch weiterhin...
Ja, kriegt man das? Das ist die Frage. Aber da kommen wir gleich,
zu. Aber da hätte ich auch gedacht, ein Gechter und ein Dardai, okay, dann gibt man sie eben ab.
Hört sich doch als Namen erstmal wunderbar an für die Zukunft, für, also ja, für Hertha, für die Zukunft Berliner Jungs und so weiter. Aber faktisch sind die beide keine Stabilisatoren der Abwehr.
Und der Stabilisator war Tjaak Ernst, der ist jetzt weg.
So, und der ist weg. Und wen haben wir noch da? Alle, die, außer Toni Leistner, so, aber sonst sind alle da. Wo ist denn da jetzt das Profil?
Das neue Profil, das muss man fragen. Neue Profil
oder so, also ich sehe da nichts Neues. So.
Nee, ist auch
außer, nicht. Dass die letztes Jahr nicht gut genug waren, also im gesamten Kader, dann dieses Jahr den Karren aus dem Dreck ziehen sollen, sag ich mal. Ja? Und das mit einem Trainer, der ihnen letztes Jahr nicht das Vertrauen geschenkt hat.
Also in der Innenverteidigung wird es ja die gleiche ungefähr sein. Wir haben eine Position, wenn wir jetzt zum Kader kommen, ne, Torhüter. Oder wollen wir erstmal beim Torhüter anfangen?
Ja, können wir. Aber lass uns das schnell machen. Du hast wenig Zeit.
Ja, Torhüter nur schnell. Da haben wir jetzt Gersbeck und Goller, die am nächsten an der Eins dran sind. Wahrscheinlich wird sich Gersbeck durchsetzen jetzt.
Heißt aber, wir wollen noch einen Torwart kaufen. Warum eigentlich? Also wir haben doch mit Goller und auch mit Gersbeck und dann haben wir auch noch gute Torhüter, glaube ich, in der Jugend. Wenn jetzt so, warum setzen wir denn nicht wirklich auf die Jugend, wenn wir sagen, wir setzen auf die Jugend?
Also ich hätte es auch so besser gefunden, wenn man jetzt Goller die Chance gegeben hätte, weil wenn man jetzt sagt, also am Ende sind die Trainer näher dran, ne? Aber wenn die jetzt sagen, der ist noch nicht so weit. Aber ganz ehrlich, war ein Tjaak Ernst damals so weit? Der ist ja eigentlich erst im letzten Jahr so gut geworden, weil er immer gespielt hat.
Und Du kannst nur so gut werden, wenn du Einsatzzeiten hast. Und beim Torwart musst du, wir haben gute Jungs.
Und Gersbeck muss ich auch wirklich wieder sagen.
Und Heide haben wir auch noch.
Ja. Also, und wenn ich das
wir haben den geholt vor einem Jahr mit irgendwie großen Vorschusslorbeeren und so weiter. Und jetzt wollen wir jemanden holen, damit die alle keine Chance haben zu spielen. Warum?
Würde ich auch nicht machen.
Okay, Torwart abgehakt.
Abgehakt. LV. Wieso haben wir Stand jetzt, außer Grote, der aber wahrscheinlich nicht spielen wird, warum haben wir keinen einzigen Linksverteidiger? Da würde ich als großen Kritikpunkt schon mal fragen, weil wir jetzt auch in der Spielweise, die wir haben, falls du das auch so in den Testspielen gesehen hast, die Außenverteidiger sehr viel Offensivdrang mitbringen. Also die schieben sehr, sehr hoch, was ja auch ein gewisses Risiko mitbringt, aber um die Flügel zu unterstützen. Das heißt, du brauchst auch wirklich einen Linksfuß im Best Case, der bis zur Grundlinie geht und flanken kann oder hinterlaufen kann gut, dass der die richtigen Passwinkel hat etc. Wir haben keinen. Ist mir nicht erklärbar, weil wir suchen seit über einem Jahr einen Linksverteidiger.
Ja, länger, oder? Eigentlich.
Ja, noch länger, aber seit einem Jahr hieß es ja dann, machen wir jetzt mit Karbovnik. So, Karbovnik wollten wir verlängern, hat nicht geklappt, aber da müsste ja genug Geld da sein, um auch einen neuen Spieler zu holen.
Ja, zumal, es wird ja genau, also auch, glaube ich, genug Geld ausgegeben dafür, dass wir Leute haben, die diese Spielertypen dann für uns finden sollen. Wie heißt der Neue, der jetzt gekommen ist? Basti Hüb?
Huber.
So. Und dahinter hatten wir ja auch noch
eine Scouting-Abteilung
und so weiter. Die wir haben aber keinen, und es geht ja nicht darum, dass wir jetzt für 2 Millionen, 5 Millionen, 8 Millionen einen holen. Vielleicht finden wir auch bei Hoffenheim 3,
genau.
zwei einen oder bei, ja, so und entwickeln den. Passiert aber nicht.
Ja, wir haben Stand jetzt niemanden. Also kann man da in der gesamten Abwehrreihe und auch auf der Torhüter-Position nicht davon sprechen, dass wir eine Profilschärfung
vorgenommen haben. Ganz kurz, bevor wir die Abwehrreihe abhaken, ich möchte Gechter und Dardai, ich erwarte einfach mehr von diesen beiden Jungs. Also als Berliner, als Hertaner, als das ist ihr Verein, sind hier groß geworden und so weiter. Von Gechter hörst du immer wieder, der wechselt, der hat jetzt Angebot auch in Bundesliga und Bremen und weiß ich was da alles irgendwie mal Thema war, Mitte, Ende letzter Saison. Und dann kommt aber eigentlich wirklich anscheinend kein Angebot, jedenfalls nicht so, dass sie gehen. Ja? Ich erwarte von denen, dass sie endlich mal ihren Durchbruch haben. Das sind keine 16, 18, 19-Jährigen mehr.
Der muss kommen.
Das sind gestandene Männer. Und da müssen wir als Berliner doch auch mal sagen, Leute, das reicht so nicht. Also wenn ich dir mal lächeln sehe und trainieren sehe und dann ist er ein bisschen verletzt, derjenige, und dann, da muss mehr kommen.
Da muss jetzt, die müssen jetzt wirklich die Führungsspieler sein.
Ah, Entschuldigung, ich muss mich ein bisschen.
Ja, aber das müssen die Führungsspieler jetzt sein, insbesondere in der Abwehr. Ne? Und wie du sagst, Gechter.
Die verdienen unfassbar viel Geld über die Jahre hinweg. Und was ist die Leistung, die dabei Gechter und Dardai in der Abwehr bisher rausgekommen ist? Da ist nichts rausgekommen. Oder?
Ja, nichts würde ich jetzt nicht sagen, aber.
Ja, wir sind Mittelmaß zweite Liga. Was ja, die Jungs denken, aber sie spielen Bundesliga oder was?
Es muss mehr dabei rumkommen. Und sie müssen diese Führungsrolle vor allem annehmen. Also, ich würde sagen, Abwehr auf jeden Fall keine Profilschärfung. Das sehe ich jetzt nicht. In der Torhüterposition Qualität verloren. Linksverteidiger haben wir gar keinen. Dann haben wir die Sechserposition. Da ist Seguin noch da. Eichhorn ist gegangen.
Ja.
Dazu gekommen. Es sind Jugendspieler.
Ja, und wir haben, Jensen ist ja so ein Sechser, Achter.
Irgendwie. Ja, aber auch nicht so richtiger Sechser. Also man kann da nicht von
Sesser.
6, 8, 10 kann er spielen, aber die waren ja auch letztes Jahr da.
Ja.
Also kann man ja nicht davon sprechen, dass die besser passen.
Sind da,
sonst hätten sie ja letztes Jahr besser gepasst. Ne?
Ja, wobei der Wunsch ist ja dann, und dann wünsche ich mir, dass ich falsch liege in meiner gesamten Prognose, dass vielleicht genau das die Kräfte freisetzt, dass ein Sesser jetzt dieses Jahr die Führungsrolle übernimmt.
Das ist auch mein Wunsch, natürlich.
Dann auf einmal performt.
Ja. Aber ich bin ja halt ehrlich gesagt davon.
Aber Profilschärfung ist es
nicht. Also ich wäre halt davon ausgegangen, dass man dann Grund erneuert, sage ich mal, so wie es Hannover gemacht hat, wie es Schalke letztes Jahr gemacht hat. Das war eine Grunderneuerung.
Nein, das hieß ja auch die größte Transformation. Jetzt haben wir einfach nur Spieler abgegeben.
Ja, das muss man sagen. Und man hat halt nur die Leistungsträger abgegeben. Ne? Was ich gut finde, und ich hoffe, und das wird auch entscheidend sein für unseren Weg, ey, wir haben in der Vorbereitung, ich weiß nicht, wen du da gut fandest, wir hatten tolle Jugendspieler wieder mit dabei.
Wie heißt die da?
Guram. Guram hat einen tollen Entwicklungsschritt nochmal im Vergleich zum letzten Jahr gemacht. Und ich finde, dann muss der auch spielen. Ja, und das wird, finde ich, entscheidend sein. Weil das kann wirklich dann auch so werden, dass ein interner Neuzugang der beste ist.
Ja, aber ich sag dir mal so, aus meiner Wahrnehmung eines Leitels spielt Nummer sicher.
Ja, das denke ich eben auch. Also vielleicht werden wir eines Besseren am Freitag belehrt, aber mich würde schon überraschen, wenn einer dieser Spieler in der Startelf steht. Aber vielleicht werden wir eines Besseren belehrt. Wir haben ja auch noch einen Boris Lum, wir haben noch einen Telip, der ist interessant, wir haben Grote mitgenommen, Diallo, alles gut und schön. Die müssen aber integriert werden.
Wer könnte denn die Überraschung der Saison bei uns werden?
Na, dürfen wir noch ganz kurz zum Offensiv?
Gehen wir, ja, okay.
Okay, noch ganz kurz. Also Mittelfeld, keine Profilschärfung. Qualität eher verloren.
Ja, was ist mit diesem Oluwaseum?
Den würde ich jetzt erstmal Sturm einordnen, beziehungsweise Flügel.
Okay.
Oder eben zentral als hängende Spitze. Den haben wir dazu geholt, einziger Transfer bisher. Und ich glaube, der wäre wirklich eine Profilschärfung, weil der, wenn wir jetzt Pressing spielen wollen, ein richtiger Pressing-Spieler ist, der Diffuses und Schnelligkeit gibt. Passt. Gerne hätte ich mehr davon gesehen. Ne? Passt super. Dann haben wir Flügel. Rese ist weg. Ist okay, braucht man nicht drüber reden. Bei so einer Summe top, also besser hätte man nicht rauskommen können. Und da kann ja, wie viele hoffen, auch draus entstehen. Ey, alles konzentrierte sich immer nur auf Rese, dann ist es vielleicht irgendwann auch zu viel Getue gewesen. Nur müssen wir trotzdem diese, wie sich die Gegner auf ihn konzentriert haben, was er am Ende trotzdem für Scorer hatte,
genau.
Das müssen wir ersetzen. Und da wird es jetzt wichtig, dass ein Brekalo das schafft. Weil der ist ja schon, er ist erst ein halbes Jahr schon da, aber das ist dann einer, der muss Leistungsträger
sein. Ja, und halt noch ein paar andere, die dann halt, also ich sag mal, dass wir 4, 5, 6 Spieler haben, die Torgefahr ausstrahlen und nicht einer macht irgendwie 10, 12, 15 Tore, sondern
das brauchen wir aber eigentlich auch.
Er braucht ein Jahr vielleicht schon, aber optimalerweise der Mittelstürmer beziehungsweise der Goalgetter, aber dass wir dann in der zweiten und dritten Reihe der Spieler auch noch Schützen haben, ja.
Dann haben wir Winkler, der wollte eigentlich gehen. Das haben wir wahrscheinlich.
Ja. Ähnlich wie Gechter, oder?
Ja, also der halt immer, Gechter hat es halt nicht öffentlich gesagt. Er hat es halt öffentlich gesagt, dass er sich bereit sieht für die Bundesliga. Aber es kam bis jetzt.
Naja, er hat es nicht öffentlich gesagt, aber es gab schon, also fand ich, so ein paar wirkte lancierte Berichte zu einer Zeit, wo man dann so.
Bei Gechter meinst du?
Bei jetzt? Gechter. Ja. Ja, bei den.
Na, Winkler hat es gesagt.
Auch bei Dardai gab es dann immer mal wieder, hier hat jemand Interesse für da und da. Also
okay, auf jeden Fall Winkler ist noch da, vielleicht geht er noch, werden wir sehen, aber würde ich jetzt auch nicht so als Profilschärfung, also da haben wir vielleicht nur Adewumi als Profilschärfung,
ja,
weil
wir haben ja sonst ist
nee,
ja kein
nee, weil Winkler ja auch eigentlich finde ich zu dem Fußball, den wir jetzt spielen wollen, vielleicht tendenziell eher schlechter passt als vorher.
Ja, und Profilschärfung vielleicht dann noch mit den Spielern, die bei uns sind oder waren schon vorher, wenn du einen neuen Trainer hast, der ihnen eine neue Rolle, eine neue Vision, eine neue Taktik, ein neues...
Das ist halt wirklich schwer vorstellbar, weil der Trainer hätte das ja mit denen sonst letztes Jahr gemacht.
Genau. Wenn du jetzt einen neuen hättest, dann würde der neu mit denen umgehen, neu sie im Kopf erreichen oder so. Ja?
Entweder neuer Trainer oder neue Spieler.
Ja, aber du kannst nicht alte Spieler und alten Trainer lassen und dann sagen...
Jetzt wird alles besser. Wir werden sehen, im Sturm ist ja auch keiner neu dazugekommen. Hildebrand war jetzt ein bisschen verletzt. Brauchen wir eigentlich jemanden? Es sei denn, Gröning, der ja nicht so viel zum Einsatz kam, der könnte besser passen. Der spielt mal.
Ich fand Gröning, wenn ich ihn gesehen habe, ganz oft gut. Aber in diesem System und unter diesem Trainer sehe ich ihn nicht als der es bringen wird. Nicht, weil ich gegen Gröning bin, sondern weil ich glaube, dass er da seine Stärken nicht ausspielen kann.
Aber das könnte jetzt besser passen, weil wir ja nicht mehr dieses immer nur schnell umschalten, sondern wir wollen ja mehr den Ball haben und Flanken schlagen und so weiter. Und dann ist er bester Abnehmer, den wir haben. Also das könnte.
Warum haben wir das nicht letztes Jahr gemacht?
Ja, weiß ich nicht. Und dann ist ja Schuler auch ein super Einwechsler, ne, mit seinem Tempo. Also da kann man sich das interpretieren, dass der Spielstil besser zu dem Spieler passt, den wir im Kader haben. Aber dann müsste der auch spielen. Ich weiß
also
nicht,
das zahlt so ein bisschen ein. Vielleicht ist der Abgang der großen Namen sogar eine Chance.
Könnte eine sein. Aber ich sag dir ganz ehrlich, nicht um jetzt irgendwie Hoffnung zu nehmen, es ist nur meine Einschätzung, dann hätte sich mehr tun müssen auf der Zugangsseite.
Welche Spieler müssen jetzt die Verantwortung übernehmen?
Also wir haben vorhin schon über Dardai und Gechter gesprochen, definitiv.
Brekalo.
Weil die auch gesetzt sind. Brekalo, das ist eine schwere Last schon, ne? Aber dem traue ich das zu, weil er wirklich ein super Fußballer ist und der wirkt auch vom Kopf nicht wie einer, der sich so immer ein Schaufenster stellen muss.
Schon auch mit die größte Erfahrung hat, viele Vereine ja. War
der beste Fußballer für mich bei uns jetzt, stand jetzt. Der muss die Verantwortung übernehmen, am Ende aber vor allem auch Seguin. Ne? Weil der ist ja eh gesetzt.
Ja, bei Seguin ist gesetzt und dann
muss er
sowieso.
Verantwortung
aber ich weiß, du siehst das vielleicht ein bisschen anders, aber ich würde gerne viel mit den Jungs spielen, mit Nelum, da muss man halt gucken, wie die, weiß ich nicht.
Ich will auch mit denen spielen, aber der ist gesetzt. Das heißt, er muss.
Nee, du siehst ihn nicht an, sondern die Spiele, also du wirst, glaube ich, Loom und Guram nicht parallel spielen lassen können. Dafür sind sie.
Ja.
Das meinte ich damit.
Ja, deswegen umso wichtiger, dass Seguin Verantwortung übernimmt, wenn er dann jetzt spielt, auch ein Sessa. Ich meine, als er gekommen ist, haben wir uns gefreut, auch zu Recht. Es ist immer noch ein guter Fußballer.
Du hast Seguin und Sessa. Und dann hörst du Loom und Guram. Kannst du eigentlich schon wieder vergessen, oder? Weil das ist doch klar, dass die beiden spielen werden. Und damit wir wieder... So, und
wenn
dann
es ganz blöd läuft, noch Thorsteinsson. Aber eigentlich muss man ja auch verlangen von einem Spieler, auch wenn er jetzt weggehen wollte, der hat sehr viel Vertrauen von Leite bekommen, dass auch ein Winkler Verantwortung übernimmt.
Ein Winkler sieht nicht mal im 1 gegen 1 an seinem Gegner vorbeikommen, von daher weiß ich nicht, weil er einfach... Also, wer wird Kapitän? Wer wird harter Break, aber bevor ich mich da zu sehr wer wird Kapitän?
Tja. Für mich findest du von außen, wir sind ja nicht in der Kabine dabei, aber findest du, da drängen sich jetzt Spieler extrem auf, die so nach außen hin auch die Kommunikatoren sind oder die, wo du siehst, das sind die Ansagenmacher. Also finde ich, haben wir jetzt nicht so viel.
Ich glaube, für die Mannschaft ist super wichtig, dass du zum Beispiel ein Gersbeck ist super wichtig für die Mannschaft. Der kann kein Kapitän werden, weil wissen wir nicht, ob er Stammtorhüter bleibt. Wir wissen auch um die Geschichten mit, die er im Trainingslager vor ein paar Jahren hatte, da wird es auch wieder großen Aufschrei geben. Also so ein Torhüter, der Kapitän wird, sehe ich nicht.
Finde ich eh nicht so gut.
In der Abwehr, von denen, die am längsten da sind, auch gerade hier, wie heißt der Außenverteidiger?
Seevolk,
aber du kannst
dann muss Seevolk ja immer spielen.
Übrigens würde ich ihn viel öfter im zentralen Mittelfeld spielen lassen, weil da finde ich, den hat er abgeräumt immer. Aber das ist ein ganz anderes Thema, Ich finde ihn als im defensiven Mittelfeld habe ich ihn ein, zwei Spiele vor zwei Jahren, glaube ich, spielen sehen. Und da fand ich den richtig, richtig gut. Weil ich sehe ihn nicht auf Außen als Verteidiger, der Flanken schlägt und Tore vorlegt und so weiter. Er hat aber diese Bissigkeit, wie so ein Kettenhund an jemanden dran zu sein. Und wenn der dann den Ball gewinnt, dann darf der auf keinen Fall offensiv werden, sondern hier rechts, links gleich den Ball weitergeben.
Das ist halt die Problematik, weil darüber ja unser Aufbauspiel gesteuert wird und er ist super am 1 gegen 1 und wir haben keinen, der so viel kämpft wie er und der so bissig ist, aber der macht auch extrem viele Räume auf und es ist...
Und der macht auch enorm viele Spieler von uns kaputt. Aber
ja, aber wer soll Kapitän werden? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, das muss wirklich der Trainer entscheiden. Ich würde jetzt Stand jetzt sagen, wer unumstritten ist, ist Brekalo.
Weil der ist Brekalo. Ja, das sind die mit den meisten Erfahrungen und...
Gechter. Weiß ich nicht, ob der das Standing hat, ob das das Richtige wäre, aber der müsste ja eigentlich diese Verantwortung übernehmen und wird wahrscheinlich eh immer spielen.
Ja, das wäre aber, finde ich, ein sehr großes Vorgreifen auf Leistung, weil von einem Kapitän erwarte ich auch mit Leistung voran.
Ja, aber wen willst du dann nehmen? Dann kannst du ja nur Brekalo bisher nehmen.
Dann würde ich eher Erfahrung und ja, Seguin, Brekalo irgendwie in diese Richtung.
Hast du gar keine, ich höre das ja von vielen, hast du beim Kader, du siehst ihn, glaube ich, noch besser als ich. Ich will gar nicht die Jungs schlecht reden, weil ich halte von vielen
viel. Ich habe mehr Hoffnung.
Ich habe das Problem, wenn wir mit mehr Jugendspielern spielen, dann brauchen wir aber auch wir haben ja gerade über das Kapitänsamt gesprochen, wir brauchen eine Achse, die Verantwortung übernimmt und die Jungen an die Hand nimmt. Und die sehe ich irgendwie nicht so richtig.
Nö, sehe ich nicht. Einfach auch, weil aus den letzten Jahren sich da nichts so herausgebildet hat, also wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass ein Sessa das da reinwächst, aber nicht nur reinwächst, sondern dass das jetzt losgeht.
Das muss jetzt losgehen.
So, also was warten wir nochmal? 6 Spiele, 8 Spiele, 10 Spiele, wir müssen uns jetzt hier einspielen. Dieses Team kennt sich. Dieses Team muss eine Mentalität entwickeln. Ne? Wir gegen alle. Jetzt zeigen wir es denen da draußen. Und da sehe ich aber unseren Trainer gar nicht, wenn du den halt im Trainingslager siehst bei Hertha TV, wie er da steht mit verschränkten Armen und ich sehe da kein Feuer, kein...
Also dir fehlt bei dem Trainer die Intensität, die er fordert von der Mannschaft.
Mir fehlt, dass er sagt, wir brauchen noch 3 neue Spieler, 2, 3, wir brauchen, also nicht, er hat keine Zahl gesagt, aber wir brauchen unbedingt noch neue Spieler. Das ist doch ein Zeichen an meine Spieler, dass, also die Spieler stehen da hinter dir und du stehst vorne und sagst, du brauchst noch 2, 3 neue Spieler. Was sollen die Spieler denn da alle denken von? Dass du halt nicht an sie glaubst, letztlich, ja? Und gerade wenn du auf junge Jungs, junge Männer bauen musst und so weiter, da musst du doch mit einem ganz anderen Mindset da irgendwie reingehen, aus meiner Sicht. Mitreißen, jetzt, also, ja? Und nicht irgendwie, ich brauche noch 3 Spieler.
Ich bin ja eigentlich grundsätzlich dabei, Leite, weil einfach auch gewisse Positionen einfach gar nicht besetzt sind wie LV und mir die Profile auch fehlen. Aber ich gebe dir schon recht in der Kommunikation, weil gerade ein Görlich ja sich auch, habe ich mitbekommen, im Trainingslager darüber, sage ich mal, echauffiert hat, wie die Medien so den Kader darstellen. Dass er sagt, ey, das sind alles richtig gute Jungs, ja, das geht da nicht ganz Hand in Hand. Ich weiß schon, was du meinst.
Ich kann mir vorstellen, dass da auch richtig, wirklich, dass gute Jungs dabei sind. Aber dann brauchen wir jemanden, der das herausgezählt. Und das ist nicht dieser Trainer dann. Ja,
also wir hoffen natürlich,
dass wenn denn dieser Trainer, ich hoffe es, natürlich. Ich möchte falsch liegen wie im letzten Jahr. Da würde nichts wäre mir lieber, als dass ich falsch liege und nach 3 Spielen sagen muss, hey, sorry, habe ich hier wohl alles völlig falsch gesehen. Ja, und das kann ja auch passieren. Ja. Also lass mal so ein Heimspiel, so ein Auswärtsspiel jetzt gegen Bochum 3-0 gewinnen irgendwie. Ja. So, und dann hast du Rückenwind, spielst gegen Heidenheim, gewinnst das auch nochmal, hast 6 Punkte aus 2 Spielen und dann kann sich sowas ganz. Gelsenkirchen hat doch letztes Jahr auch keiner davon geredet, vor dem ersten Spieltag, dass die irgendwie eine Chance haben, aufzusteigen. Ja, so. Aber die haben den Trainer gewechselt.
Und den Sportdirektor.
Und komplett ein anderes Mindset reingeballert. Mhm. Die haben uns nach 15 Minuten, haben wir, unsere eigenen Fans, wir wollen euch kämpfen sehen, haben die gerufen, weil Gelsenkirchen da so reingeknüppelt hat. Ja, so. Und das ist halt der Unterschied zwischen dem, was wir jetzt dieses Jahr starten. Ja, wir machen einen Wechsel. Ja, wir müssen größte Transformation. Ja, wir müssen das alles. Ja, aber inhaltlich haben wir das gleiche Team, den gleichen Trainer und wollen jetzt aber alles anders machen. Haben aber Qualität verloren erstmal. Und das.
Man muss halt sagen, was man in den Testspielen gesehen hat, das ging aus meiner Sicht schon mal wirklich in eine andere Richtung. Darauf lässt sich aufbauen. Ich bin bloß immer sehr zurückhaltend bei Testspielen, weil das schon oft ein Trugschluss war, ob man das in der Praxis gegen Teams dann umsetzen kann. Das ist immer so, weil ich habe schon wirklich jetzt auch gegen Köln.
Ich gebe nicht viel auf Testspiele.
Ja, das
war
ein
tolles Spiel gegen Köln.
Nee, ich meine also von der Herangehensweise, dass es anders ist, aber das kann natürlich nach einer halben Stunde im Bochum alles über den Haufen geworfen sein.
Bei Hertha ist es dann, wenn es um erst ein Pflichtspiel darum geht und die dann wirklich mit voller Kraft da irgendwie in so ein Spiel müssen, dann ist es auf einmal irgendwie alles wieder anders. Und dann rennt ein Dardai, Martin Dardai und die Innenverteidiger rum wie ein Hühnerhaufen.
Also man kann schon sagen, dass der, gerade weil man jetzt diese Änderung anschiebt und schon auch, finde ich, berechtigte Zweifel gibt, ob das so funktioniert, der Saisonstart ist wichtiger denn je, oder?
Nö, ist immer wichtig. Immer wichtig gewesen. Jedes Jahr wird aufs Neue wichtig. Genau, das müssen wir vielleicht auch als Hertaner wieder so ein bisschen hinkriegen. Also ein Platz 9 mit maximal, wie war das, mit maximaler
Ambition nach mehr zu erreichen.
Irgendwie, ja. So, ja, kann man sagen. So, aber ich möchte eigentlich, dass wir dahin kommen, dass wir immer besser werden wollen, dass wir immer wir wollen das Maximale erreichen. Ich bin da ein bisschen bei Werner Lorand damals, versteht die Fragen, er will Meister werden. Ja? Aus der dritten Liga in die Bundesliga aufgestiegen, erste Pressekonferenz, er versteht die Frage nicht, er will Meister werden. Als Herangehensweise richtig. Dass du natürlich gucken musst, dass du realistisch bleibst und deine Sachen, dein Kader, deine Spiele einschätzt. Ja, aber an sich möchte ich, dass wir besser werden. Dass wir messbar überlegen, was soll jetzt entwickelt werden? Ja, also was sind die nächsten? Sind das die Standards, die wir jetzt entwickeln?
Genau.
Ja, sind das? Wir wollen unseren Spielanteil mehr in
die gegnerische Hälfte verlagern.
Und wenn es nur ins Mittelfeld ist und wir
höher verteidigen, genau. All das. Man muss es sehen. Es muss ja nicht alles perfekt klappen.
Genau.
Aber man muss Veränderungen sehen und dann auch sehen. Ich sag mal, ich sehe jetzt eine Veränderung, das hat man ja auch unter Fiel gesehen, dann muss aber auch Stück für Stück sukzessive man sich weiterentwickeln und das verbessern.
Genau. Du musst das dann zu einem Standard machen, dass das jetzt unsere Basis ist, auf der wir spielen, und dann setzt du das nächste drauf.
Richtig.
Und dann setzt du das nächste drauf. Ja, und das passiert bei uns halt nicht. Und deswegen ist mir 9. Platz das erste Spiel ist wichtig und so. Es ist immer wichtig.
Hast du recht.
Und es ist immer Entwicklung, jedes Spiel. Und das ist das, was ich damals, da bin ich mit jemandem zusammen aneinander geraten, weil ich gesagt habe, selbst der Ranissimo Cup damals, der hieß, glaube ich, irgendwie Ran Cup irgendwo in Westdeutschland. Da haben wir zur Primetime immer nur eine Halbzeit. HSV, Bayern, Gladbach waren, glaube ich, dabei. Ja? Nur eine Halbzeit gespielt und dann gegen den, also Halbfinale und Finale. Und da hat Hertha so abgelost und so weiter. Und der Trainer, Dardai war das, glaube ich, damals, hat dann immer gesagt, ja, das Priorität liegt auf der Saison und so weiter. Also nicht auf Europacup oder das, sondern ja. Und dann haben wir in Primetime mit angezogener Handbremse gegen Hamburg verloren oder gegen Gladbach oder was. Ja. Die Kinder haben alle zugeguckt am Fernsehen, bundesweit frei übertragen. Also auch das nochmal eine ganz wichtige Möglichkeit, sich zu zeigen und Kinder und Fans zu binden. So, aber das war gar nicht das Wichtige, sondern du gehst dann ins Spiel, in den ersten Spieltag, und dann musst du auf Knopfdruck das umschalten, dass du jetzt auf einmal alles gibst.
Ja.
Und das ist, glaube ich, was viele Spieler oder nicht können, sondern entweder du machst Kloppo-Fußball oder du machst irgendwie diesen Fußball oder, ja, aber nicht mit Handbremse und so, sondern jetzt geht's los. Jetzt müssen wir ran. Kastropper Straße,
ja.
Freitagabend, Eröffnungsspiel mal wieder.
Ja? Werden auch brennen.
Es wird geil.
Mhm.
So, und dann
kommt es drauf an. Was ja auch, wir haben ja jetzt, glaube ich, 6 Jahre oder so das Eröffnungsspiel nicht mehr gewonnen. Bochum noch länger im Übrigen. Also, ich bin immer nicht so ein Fan davon, weil man muss das ja differenzieren. Aber es wäre halt so wichtig, mal gut reinzustarten.
Ja? Ich würde eigentlich gerne noch mit dir über Berliner Weg und einen sportlichen Anspruch sprechen. Oder unseren eigenen Anspruch.
Ja, können wir noch kurz machen.
Aber eigentlich ist mir, also die ersten Wochen, die jetzt eigentlich, weil wir schon bei Bochum jetzt gerade waren, die ersten Wochen brutal, oder? Und sind die nicht eigentlich auch schon die perfekte Ausrede?
Naja, so wie es jetzt in der Transferphase gelaufen ist, kann ich mir schon vorstellen, wenn es nicht funktioniert, dass man dann sagen würde, naja, die Spieler, dann kommen jetzt noch irgendwie ein, zwei Spieler, die konnten ja nicht mitmachen und Adewumi kam ja auch später in der Vorbereitung und wir haben ja so viel Qualität verloren. Da dürfen wir uns, glaube ich, nicht...
Aber weil ein Spieler oder zwei oder drei nicht im System waren,
das darf nicht passieren. Und dann, natürlich wird das, ist da auch ein Stück Wahrheit dran, aber wir müssen versuchen aufzuhören, Gründe fürs Scheitern zu finden und sagen, ey, so geht's einfach nicht und dann wirklich auch mal einen Cut machen. Das wird das Entscheidende sein. Oder aber es läuft gut, man erkennt Dinge an und dann kann man auch daran festhalten, wie du gesagt hast, es reicht aber auch nicht, nur Ansätze zu sehen, sondern das ist dann...
Ja, oder so eine Serie wie letztes Jahr, hast du 6 Spiele und denkst dir, wow, und war ja eigentlich inhaltlich nicht gut.
Nee.
So, und dann denkst du aber, wow, hast du auch so ein...
Das heißt nicht gut, es war inhaltlich nicht anders. Es sind nur andere Ergebnisse bei rumgekommen. Und
es war nicht gut. Also,
genau. Also war eher in vielen Spielen wirklich wieder so, dass wir eigentlich genauso wie immer
gespielt haben. Und mit gut meine ich, man hat nicht erkannt, dass sich etwas entwickelt, ein Spielstil oder so. Die Ergebnisse waren gut, die waren perfekt. 6-mal gewonnen, zu 0.
7-mal sogar.
7-mal, ja, zu 0. Also 6-mal zu 0, 7-mal war dann Kaiserslautern, oder? Ja. Eine Gegentor. So, also von daher, das war super, ja, aber inhaltlich gab es keine Weiterentwicklung. Und das ist das, was, jetzt haben wir 6 Spiele, 4 Auswärtsspiele. Auch ein Thema für die perfekte Ausrede, oder?
Ja, ich meine, man könnte es ja auch andersrum drehen. Waren wir nicht auswärts deutlich besser als zu Hause die letzten Jahre, dann müsste es ja eigentlich einfacher für uns sein. Aber das lag natürlich auch teils an der Spielweise. Ne?
Das habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht beachtet. Genau, wir waren ja letztes Jahr auswärts besser.
Ja, oder viele Jahre. Ja, weil wir auch eher reagiert haben und du natürlich auswärts auch besser reagieren kannst, weil zu Hause dich dann auch mal ein Gegner kommt, der sagt, na mach doch mal. Da wird es dann schwieriger. Aber... Ja, jetzt kommt es drauf an und nochmal, wir müssen da spätestens jetzt auch konsequent hingucken und nicht wieder, falls es nicht klappt, Ausreden suchen. Und wenn aber Dinge gut klappen, die auch anerkennen und was mir auch nochmal wichtig ist zu sagen, es geht uns hier, warum sind wir so echauffiert? Nicht, weil wir hier einfach irgendwie raufhauen wollen oder so, sondern weil es uns wichtig ist und weil wir wirklich auch an einem gefährlichen Punkt sind. Ich sag's euch nur.
Das machst du ganz oft in deinen Streams und so weiter, dass du versuchst, den Leuten dann, auch das ist was, wo ich denke, da müssen wir mal insgesamt selbstbewusster werden und klarer werden, weil es geht uns natürlich, wer uns so einschätzt, dass wir gegen Hertha schießen wollen, weil wir Hertha kaputt machen wollen oder nicht lieben oder irgendwas, die haben nicht verstanden, wie sehr wir das Hertha-Ding leben.
Nee, ich will vor allem darauf hinweisen, wie gefährlich diese Situation ist. Weil wir hatten vorhin mal kurz 1860 oder so angesprochen. Und auch für uns wäre ein Abstieg wahrscheinlich das finanzielle Ende. Und wir müssen einfach begreifen, dass wir, wenn wir in diese Situation kommen, weil wir wieder schlecht gestartet sind und mit diesem Kader im Abstiegskampf landen, kann das richtig böse enden. Weil wir haben ja über Führungsspieler gesprochen, junge Spieler. Kein Problem, wenn du irgendwie im Mittelfeld bist oder wenn du sogar um was spielst,
um den Aufstieg.
Du siehst ja Elversberg mit jungen Spielern, Paderborn mit jungen Spielern, die schaffen das. Aber in einem existenziellen Abstiegskampf kann das schwer werden. Deswegen, da dürfen wir halt nicht hinkommen. Und diese Saison ist für mich, wir klammern jetzt mal, wir blitzdingsen uns jetzt mal selber und sagen, es ist alles so nicht passiert. Jetzt müssen wir es sehen. Also selbst wenn, ich bin damit grundsätzlich gar nicht fein, dass wir im vierten Zweitliga-Jahr mit Platz 9 dann sagen müssten, hey, wir haben unser Ziel erreicht. Das gefällt mir nicht, aber es ist jetzt eben so. Aber dann wird eben wichtig sein, wenn wir das Ziel erreichen, wie haben wir es auch erreicht und kann man darauf aufbauen? Weil,
weißt du, ja.
Weil ganz wichtig, das wissen ja die meisten auch 80% der Verträge laufen nächstes Jahr aus. Und wir werden auch nächstes Jahr wieder einen Transferüberschuss erzielen müssen.
Das Schlimme an dem Ganzen ist ja, dass ich glaube, dass wenn wir die Spieler angezündet kriegen, wenn wir ein Mindset reinkriegen, wenn wir die Lok ins Laufen kriegen, ja, dann kann das ganz schnell auch ganz nach oben gehen. Weil so, wir haben Qualität auch im Kader. Wir haben immer noch einen Kader, der besser ist als ganz viele andere in der zweiten Liga. Wenn du die PS auf die Straße bringst oder wenn du die Beine auf den Rasen bringst. So, ja. Und das ist das, wo ich glaube, da die Qualität, Brekalo wünschen sich einige.
Wer hat so ein
Spieler? Wenn ein Dardai und ein Gechter das bringen, also das sind Jungs, die müssten eigentlich an der Nationalmannschaft geklopft haben. Ja. Also teilweise, ja.
Ja, absolut. So.
Und wenn die ihre PS auf den Platz bringen, Ja, und im Mittelfeld, Jensen ist für mich immer noch so eine Wundertüte. Ja, also
eigentlich auch ein Spieler, der schon gezeigt hat, was er kann. Ne?
Der, wo ich glaube, warum, also Wundertüte im Sinne, warum sehe ich nicht, dass da jetzt irgendwie, weil der Trainer anscheinend irgendwie nicht auf ihm steht als Spieler oder keine Ahnung, war zu lange verletzt. Ich glaube, dass wir Qualität haben. Ja, und die musst du auf die Straße bringen. Und dann kann es nach oben gehen.
Absolut. Und das ist eben das Wichtige, wo es ja auch erlaubt ist zu hoffen und wo es auch wichtig ist zu supporten. Und da ist es dann aber auch wichtig, dass der Trainer sich traut. Das ist immer ein schmaler Grat, aber jetzt der Trainer ist auf die jungen Spieler zu setzen. Weil die haben natürlich das meiste Potenzial für uns finanziell zu sorgen. Wir brauchen nächstes Jahr wieder einen Spieler, der uns Geld einbringt.
Boris Lum oder wer ist der andere?
Goram, ja, aber das ist.
Aber du kannst nicht immer davon ausgehen, dass es so funktioniert.
Und deswegen müssen wir so viele wie möglich halt auch versuchen zu entwickeln.
Nur ein ganz kleiner Ausflug. Ich habe nicht ganz so die große Sorge, dass, also sollten wir finanziell quasi die Lizenz mal verlieren oder halt sportlich komplett absteigen. Solange wir die U23 in der vierten Liga haben, könnte das ja vielleicht sogar ein Neustart. Ich gucke fasziniert, was da gerade bei 1860 passiert und wünsche denen von Herzen, dass die wieder hochkommen und dass sie sich weiterentwickeln und so weiter und sie dann ohne ihren Investor und ohne, und bei uns wäre es dann halt ohne die KGAA. Ja, und da muss man ja Berliner Weg und wer ist der Verein? KGA ist ein ganz großes anderes Thema, an dem ich...
Das ist zu groß, weil da ja auch teilweise U19 auch und U17 gehört ja sogar zur KGAA und so weiter. Also das ist schon sehr kompliziert oder sehr komplex. Aber das musst du versuchen, mit allen Mitteln zu verhindern. Und es würde ja auch gehen. Es ist immer noch nicht... Wir kriegen ja auch immer wieder irgendwoher Unterstützung.
Ja, natürlich. Ich möchte auch das nicht falsch verstehen. Ja. Aber mittlerweile, wenn ich sehe, dass es auch auf anderen Wegen irgendwie doch weitergeht und nicht alles zu Ende ist und der letzte macht Licht aus und danach war der Verein... Egal. Kommen wir in die Prognose. ich würde sagen, wir fragen uns einfach mal gegenseitig hintereinander weg, ohne lange zu überlegen.
Ich muss es mir aufmachen, weil ich will nicht überall was anderes erzählen. Ich habe ja viele Prognosen abgegeben bei vielen Formaten und auch selber und ich will jetzt gleich bleiben. Ja.
Also Tabellenplatz der Hertha. Wo landen?
Habe ich gesagt, bevor unsere Zielsetzung da war. Platz 10, ich bleibe jetzt erstmal dabei. Das wäre jetzt ganz klar ein Platz hinter unserem Ziel, aber ich sage jetzt Platz 10.
Ich sage Platz 6.
Das wäre besser, das wäre die beste Platzierung bisher, oder?
Nee, 5, oder?
Fünf waren wir noch nicht. Letztes Jahr waren wir 7. Wir sind ja noch 7. geworden.
Aber das ist ganz viel einfach nur.
Ey, in der zweiten Liga ist also es so eng beieinander, das, was du gesagt hast.
Weißt du, vielleicht auch ein bisschen die Hoffnung, dass wir 4, 6 Spiele, also nicht die Hoffnung, dass wir die verkacken, aber dass wir nach 4, 6 Spielen doch nochmal einen Trainer wechseln und da, vielleicht ist es das. Aufsteiger Nummer 1.
Wolfsburg.
Ja. Sehe ich genauso, Wolfsburg. Aufsteiger Nummer 2.
Habe ich jetzt Hannover. Ist mir aber schon schwerer gefallen. Also Wolfsburg sage ich klar, aber Hannover, weil die immer noch eine gute Mannschaft haben, auch wenn sie abgegeben haben und ich den Trainer gut finde. Und das ja letztes Jahr knapp war. Ja, St. Pauli hast du als 2?
Ja, ich würde sagen St. Pauli.
Ja, die haben einen neuen Trainer. Die haben noch nicht so viel abgegeben, aber ich glaube, da gehen halt noch ein paar. Aber grundsätzlich würde ich es auch nicht ausschließen.
Immer volles Stadion, ein Mindset irgendwie im Verein.
Trainer finde ich auch
eine
gut.
Art Langzeitgedächtnis, weil sie eigentlich irgendwie versuchen, so ihrem Stil im Groben und Ganzen treu zu bleiben.
Würde ich nicht ausschließen.
Relegationsplatz, Aufstieg.
Habe ich Heidenheim. Die sind immer so unterschätzt, weil die Spielernamen keine Stars sind, auch im Zweitliga-Verhältnissen nicht. Aber die haben eigentlich eine gute Mannschaft, finde ich. Und den Trainer finde ich nicht schlecht. Der ist ein typischer Zweitliga-Trainer.
Der Trainer, ich finde, der ist den super. Ich finde den super, 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 den Trainer.
Mhm.
Ich war im Stadion in der Stadt damals beim DFB-Pokal. Ich würde ihn gönnen, aber eigentlich ist es wieder zu klein. Aber es ist wie Elversberg, Heidenheim und so weiter. Ich glaube Hannover.
Auf 3.
Also hast du Hannover in der Relegation und da aber wieder ganz knapp.
Am Scheitern dann, ja.
Wer wird Herthas bester Spieler?
Ich bleibe jetzt dabei, weil wir es brauchen. Brekalo.
Ja, denke ich auch. Also tut mir leid, dass wir da gleich liegen, aber ist einfach der Spieler mit der Qualität und wenn er sich nicht verletzt, Klopfer voll, toi toi toi, sollte er das Herthas bester Nachwuchsspieler.
Also ich gehe nach Stand jetzt, sage ich Guram, weil der den größten Schritt gemacht hat und glaube ich auch auf der Position die größte Chance hat zu spielen. Wenn Sessa zum Beispiel auf die 8 geht, dass er auf die 10 geht oder so. Deswegen würde ich Stand jetzt Guram sagen. Ich bin ein großer Fan von Todorovic. Aber ich glaube, der wird nicht so viel spielen.
Nicht so viel Einsatzzeit kriegen, wa? Ja, zumindest wenn du so andere Spieler, auch noch junge Spieler, also ich hoffe einfach, dass der Loom
ja,
deinen
natürlich.
Durchbruch hat. Ja, so, also für mich ist immer noch ein Jugendspieler, auf den du jetzt aber
setzen musst. Ich vergesse ihn immer, weil ich ihn doch schon vor 2 Jahren als Stammspieler wollte.
Und der muss jetzt einfach, Herthas Top-Torschütze, Brekalo.
Brekalo? Ich sag jetzt einfach mal.
Ja, so ein bisschen diesen Robben-Move immer von nach innen zieht, ja. Und dann auf den langen.
Ich sag jetzt einfach mal, der hat seine Breakout-Season. Keiner hat damit gerechnet. Ich sag jetzt Gronny.
Ah, das wäre toll. Das würde ich feiern. Ich habe, wie gesagt, halte viel von ihm, mag ihn sehr. Genau. Dann größte positive Überraschung.
Wir etablieren einen schön ansehnlichen Spielstil, der als Fundament dienen kann. Wer den etabliert, sage ich, werden wir sehen, aber wir schaffen es dieses Jahr.
Wäre geil. Aber ich glaube, dafür brauchen wir erst, und das ist meine größte Überraschung, einen neuen Trainer. Das wird eine große Überraschung, weil wir da auf jemanden setzen, den wir alle noch nicht im Blick haben. Und
Also ich sage noch ein Hot Take. Falls wir früh den Trainer wechseln oder den wechseln, weißt du, wer dann kommt? Eichner.
Okay.
Weil der ist gerade frei. Und so haben wir eigentlich.
Würde er dir denn auch gefallen?
Nein.
Wer dir zuhört, weiß das, glaube ich, eigentlich auch, oder?
Ja.
Sag mal, unser Co-Trainer, dass der neu jetzt ist, dass der die Nummer 1 wird?
Lass uns, das ist schon ein bisschen gemein, so viel darüber sprechen, als ob das schon ein Fakt ist, aber.
Ich habe einfach keine Hoffnung. Aber egal, lass uns weiter mal die größte Enttäuschung. Wollen wir gleich skippen? Skippen wir.
Skippen wir.
Wie weit kommt Hertha im Pokal?
Also Saarbrücken finde ich schon ein unangenehmes Los, muss ich sagen, in der ersten Runde. Also musst du ziehen natürlich, aber wie ich uns kenne, unangenehm. Ich will jetzt aber auch nicht sagen erste Runde. Ich sage Viertelfinale. Weil in den letzten Jahren war es echt gut pokalmäßig.
Ja. Ich glaube, dass wir Saarbrücken schlagen und Saarbrücken mehr Probleme mit uns haben wird, weil wir gar nicht so ein krasser Favorit jetzt eigentlich sind, okay. So blöd sich es anhört. Aber also wir sind jetzt nicht, die müssen die Bayern schlagen, die müssen die Eintracht Frankfurt oder wen haben sie alle geschlagen? St. Pauli oder so, alle, wo die so, wir sind jetzt Mittelfeld unten, zweite Liga angesiedelt und wir sind gar nicht dieser Riesen und deshalb ziehen wir das. Ja, weil sie ihr Underdog-Ding nicht durchziehen können. Ja.
Aber wo landen wir?
Boah, da ab der zweiten Runde ist es ja immer einfach nur Glück. Also wenn wir noch ein, zwei gute Lose kriegen, also sobald wir gegen einen Bundesligisten spielen, Frankfurt.
Letztes Jahr war knapp gegen Freiburg.
Auch nochmal ein bisschen anderes Setting, aber so Leverkusen, Leipzig, ja. Bundesliga, da sind wir überall raus. Zweite Liga könnte man eigentlich, sollte der Anspruch sein, dass du überall auch gewinnen kannst, selbst wenn du Underdog bist, weil jetzt zum Beispiel Hannover nach 10 Spieltagen schon ganz weit weg ist, ja, aber solltest du so eine Spiele immer gewinnen können. Ach man, das ist doch vielleicht auch ein schöner Schlusssatz, solche Spiele solltest du immer gewinnen können.
Diese Folge soll trotzdem dazu dienen, dass wir am Ende sagen können, guck mal, wie pessimistisch wir aufgrund der letzten Jahre waren und wie wir Lügen gestraft wurden. Das wäre wirklich mein Wunsch. Also ich sag's dir.
Ich mache das ja jetzt schon seit, weiß ich nicht, Mitte der 80er, Anfang der 90er. Und ich habe die letzten, weiß ich nicht, 10 Jahre fast alle Auswärtsspiele mitgenommen, die auch in Corona und so überhaupt möglich waren. Ja. Und die Entwicklung gesehen und so weiter. Und deswegen bin ich vielleicht so, also wie gesagt, ich will es jetzt nicht nochmal neu aufmachen, aber wir sind im Mittelfeld der zweiten Liga, Tendenz nach unten. Und nichts gegen Görlich, nichts gegen Benny Weber persönlich irgendwie, aber die kommen und gehen. Wir sind immer noch da. Wir sind immer da. Und das 6-1 gegen Bielefeld, wenn du danach. Und dann gibst du Spieler ab und dann musst du sehen, dass du eigentlich nicht dich groß mit Neuzugängen verstärkst, dass du da halt eine gewisse, und den Trainer behältst, dass du da eine gewisse Schwermut entwickelst.
Ey, das ist auch so völlig verständlich, weil man sagt das ja auch in persönlichen Begegnungen, der erste und der letzte Eindruck sind immer entscheidend. Und wenn man sich überlegt, wie der erste Eindruck war der Saison, wo man schon gefühlt gedacht hat, ey, das kann die Saison gar nichts werden gegen in Gelsenkirchen. Und dann der letzte Eindruck in Bielefeld. Das ist natürlich, das halt bei einem Fan nach, ja. Und da wird es jetzt umso entscheidend sein. Es gibt eigentlich keine Chance für einen zweiten, ersten Eindruck, aber den ersten Eindruck der neuen Saison anders zu gestalten.
Und in diesem Sinne hoffe ich, der erste Eindruck heute war gut, als ihr reingehört habt. Und wir wollen den letzten Eindruck auch gut hinterlassen. Und das machen wir natürlich immer gemeinsam mit einem
Hau he.
Um Hertha, der Hertha-Podcast.